Wir werden das so machen, ich werde zuerst den Predigttext von heute uns vorlesen und einige Gedanken daraus nehmen und dann will ich euch heute einiges an Informationen zu unseren Geschwistern in Nordkorea bringen und da sind wir noch am Arbeiten, dass das dann wird. Ich lese uns den Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis Vers 10 vor. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ein Text, der uns zeigt, wie Gott ist, ein Text, der uns aufzeigt, dass er voll Erbarmen ist, voll Mitgefühl und sich auch vom Leid anderer berühren lässt. Ein Thema, das gerade uns bei Open Doors natürlich sehr beschäftigt. Und er reagiert auch auf Leid. Und natürlich wissen wir alle, dass Gott und Gottes Antworten und Gottes Zeitplan nicht immer unsere sind. Aber er reagiert zu seiner Zeit und auf seine Art. Dabei ist Gott gerecht und er beurteilt die Dinge ohne Bevorzugung. Und das mit gleichem Maß für jeden Menschen. Aber aufgrund seines Erbarmens ist er immer wieder dabei, dass seine Gerechtigkeit eine Antwort findet und er reagiert auf Leid. Er verurteilt uns nicht, die wir es verdient hätten, gemäß seiner Gerechtigkeit, sondern seine Barmherzigkeit findet eine Antwort. Das Zweite, was uns dieser Text sagt, Gott liebt uns mit seiner großen Liebe. Denn sein Erbarmen entspringt genau aus dieser großen Liebe. Und wir wissen, Gott selbst ist die Quelle der Liebe, die Liebe, die wir kennen. Und er fordert uns sogar heraus, Gleiches zu tun. Er sagt zu uns, Gott lieben, den Nächsten lieben wie uns selbst. Und dort haben wir drei Beziehungsebenen, in denen wir Liebe immer wieder neu anwenden. Gott hinzu und dem Nächsten wie uns selbst. Das bezeichnet auch die Ebene, die Art und Weise, wie wir den Nächsten lieben sollen. Aber auch da haben wir oftmals unsere Probleme, uns selbst zu lieben durch Gott und dann auch den anderen zu lieben, wie wir uns lieben würden. Und das alles können wir nur, wenn wir in Beziehung zu Gott sind. Denn er ist doch die Quelle der Liebe. So brauchen wir eine Beziehung hin zu ihm. Wir brauchen einen Kanal, wo diese Liebe fließen kann. Denn wie soll sonst durch uns und in uns diese Liebe sein? Für uns selbst, für den Nächsten und für Gott. Eine Liebe, die durch uns von Gott zu den Menschen geht. Und das Dritte, die Liebe Gottes macht uns lebendig. Und das finde ich so stark. Denn Liebe braucht nicht nur Worte, sondern auch Taten. Das wissen wir alle. Alle, die in Ehe stehen, in Beziehung sind, in Partnerschaft, in jeglicher Art. Es nützt nichts, dem anderen zu sagen, dass ich ihn mag oder liebe. Wir müssen es auch zeigen. Ansonsten hat diese Liebe keinen Wert. Und so wurde auch Gottes Liebe zu uns sichtbar und greifbar in Jesus Christus. Denn er hat uns gerettet und lebendig gemacht aus Glauben. Das heißt also, wer Gottes Liebe dem Opfer Jesu also vertraut, der wird errettet werden. Liebe ist zur Tat geworden. Und so können wir leben, indem Gott seine Liebe an uns erwiesen hat. Ein Leben, und das ist das Vierte, das bleibt, das hier beginnt und das bleibt, das ewig ist. Gott hat sich als treu, gütig, gnädig erwiesen und dieses geschenkte Leben, das beginnt hier schon auf der Erde. Doch die Erfüllung, die gesamte Fülle dieses Lebens, der Überfluss von dem, was er für uns hat, das Gott uns schenkt, wird erst in der Ewigkeit vollkommen sein. Erst dort werden wir die gesamte Fülle erleben. Und manchmal tun wir so, als ob diese Erde unser Zuhause ist und wir richten uns dementsprechend ein und wollen gar nicht mehr gehen und haben nicht vor Augen, was eigentlich Gott alles noch vor uns hat. Und das ist auch etwas, was ich von meinen Geschwistern weltweit, die in Verfolgung sind, gelernt habe, die ihren Glauben, ihre Zuversicht, ihre Hoffnung immer auf das setzen, was vor ihnen ist, nicht auf das, was sie haben. Und aus dieser Zuversicht und aus dieser Hoffnung, habe ich gesehen, entspringt immer wieder eine völlig neue Dankbarkeit. Und das erlebe ich auch jedes Mal, wenn ich über die Situation unserer Geschwister weltweit erzähle, dass eine Dankbarkeit für die Situation hier vor Ort entsteht. Und das ist diese Dankbarkeit, die entsteht, wenn wir auf das gucken, was vor uns ist. Und ich denke, wir alle, eingeschlossen mir selbst, sollten diesen Blick immer neu behalten. Das, was Gott uns schenkt und auch noch für uns hat. Und das Letzte, was mich so bewegt hat an diesem Text, ist, dass wir gerettet sind aus Gnade. Es ist jetzt nicht unser Verdienst, es ist nicht unsere Belohnung für irgendwelches Mühen, sondern Gott schenkt Leben denen, die ihm glauben und vertrauen. Und das finde ich so großartig. Ohne dieses unverdiente Gnadengeschenk sind wir verloren. Und es ist eine unverdiente Gnade. Denn das ist, was Gnade ist. Gnade wird dir gegeben, weil du sie nicht verdient hast. Du bekommst sie einfach. Ohne jegliche Voraussetzung wird sie dir gegeben. Und dieses unverdiente Gnadengeschenk von Jesus hat uns eben dieses Leben vor uns gegeben. Ein Leben, das uns wirklich eine Zuversicht gibt und die Angst nehmen kann vor dem Heute und dem Morgen. Diese Gnade erweist nun Gott weltweit den Menschen. Und davon habe ich viel gehört und bekomme jeden Tag neue Nachrichten von unseren Geschwistern weltweit. Und ich erlebe viel Leid und erlebe in gleichem Maß viel Freude. Und wir sehen, den, die ihn suchen, die finden ihn. Und gerade, und das will ich hier vorab mal sagen, gerade in einer Welt, die uns so fremd ist, in der islamischen Welt. Wir haben aktuell eine, man kann fast sagen, eine Gottesbewegung in der muslimischen Welt, wo Muslime Jesus begegnen, so wie der Saulus Jesus begegnete, in gleicher Art und Weise begegnen sie ihn und machen sich auf den Weg, ihn zu suchen. Und er lässt sich finden, Unabhängigkeit von der Herkunft, egal welcher Religion oder Ausbildung du bist, Alter oder Geschlecht. Und auch eben in Ländern, in denen es verboten ist, Jesus Christus zu suchen oder gar zu bekennen, auch dort lässt sich Gott nicht aufhalten. Und das ist das Erstaunliche, was auch wir in unserer Welt, wenn wir das hören, uns immer wieder ermutigen kann und für uns selbst begeistern kann und ein Zeugnis sein kann für unseren Nachbarn. Ich will uns heute über ein Land berichten, in dem es strengstens verboten ist, über Gott zu berichten. Es ist Nordkorea. Nordkorea ist ein Land, die wir älter sind, kennen als ein kommunistisches Land. Aber das ist es längst nicht mehr. Und wenn wir von diesem Land heute hören und wenn wir davon hören, von dem, was Gott tut oder von dem Leid, das unsere Geschwister durchgehen, dann gibt es immer nur eine angemessene Antwort. Auf die Informationen, die wir bekommen, sollten wir eintreten mit Gebet. Das ist auch meine Aufgabe als Referent, wenn ich unterwegs bin in den Gottesdiensten und so weiter, dass ich erzähle, wie ist die aktuelle Situation, wie sieht es dort aus und dass wir zum Gebet kommen. Weil das ist, worum es geht, dass wir füreinander eintreten. Und das Erste, was wir tun sollten, ist, dass wir füreinander beten sollten. Und dann können wir sehen, was wir noch praktisch tun können. Tatsächlich können wir, auch ich, als Person in Nordkorea wenig bewirken. So, es ist ein Land, was sehr geschlossen ist. Du und ich, wir kommen da nicht hinein und können irgendwas Gutes tun. Aber unser Gebet kann Dinge bewirken, die immer und immer wieder von unseren Geschwistern berichtet werden, an Wundern, die sie erleben. Und jedes Mal, egal in welchem Land wir sind, und wir fragen, wie können wir euch helfen? Denn das ist immer unsere erste Frage, weil die Situation in jedem Land anders ist und die der Christen anders ist. Und wir fragen, wie können wir helfen? Und sie sagen dann, bitte betet für uns. Das ist jedes Mal. Und wenn wir uns untereinander mal anschauen und in den Familien, dann ist es ja genau das, was wir auch tun. Wenn wir hören von demjenigen, die Tochter von dem und dem kommt in eine Schule, wir beten. Oder aber wir hören, da steht einer vor dem Abschluss im Abitur, wir beten. Oder jemand unter uns ist krank, wir beten. Jemand hat Geburtstag, wir beten. Und genau das, was wir mit denen, die uns nahe sind, tun, sollten wir tun mit denen, die uns fern sind, aber doch trotzdem uns nahe sind, weil sie eine Familie sind. Wir beten. Nordkorea ist seit 1948 getrennt, also Nord- und Südkorea. Und tatsächlich früher, um 1907, war Pyongyang eine sehr bekannte Stadt. Eine Stadt mit rund 100 Kirchen und 14.000 Gläubigen. Und das 1907, da war die Stadt noch längst nicht so groß. Pyongyang wurde 1907 als das Jerusalem des Ostens bezeichnet. So viele Christen waren dort. Aber seit 1950 werden die Einwohner in Kategorien eingeteilt durch dieses kommunistische System, was sich aber in ein anderes System änderte. Und da gab es dann die Genossen, das waren die loyalen Personen, das kennen wahrscheinlich die Älteren unter uns noch, ne, aus der DDR. Dann gab es die schwankenden Personen, das waren so die ehemaligen Händler und Handwerker. Bei uns in der DDR waren es so die Liberalen. Ne? Und dann gibt es die feindlich gesinnten Personen. Das sind in Nordkorea Menschen, die Gott vertrauen, nämlich gläubige Christen. Und wir haben dort auch einige Buddhisten in dem Land. Die sind feindlich gesinnte Personen. Warum sind sie feindlich gesinnt? Wir haben nämlich dort in Nordkorea nicht mehr diesen Marxismus, Leninismus, den die Älteren unter uns noch in der Schule gelernt haben. Denn seit April 92 ersetzte die Juche-Ideologie diesen Marxismus. Es ist eine Ideologie, die letztendlich erfunden wurde, sage ich mal, um den Personenkult der Kim-Familie zu stärken. Seit 2013 steht diese Religion an erster Stelle in der Verfassung. Es wurde gesagt, zur Erklärung, warum man das einführt, dass es den Marxismus-Leninismus stärken soll. Tatsächlich aber soll es den Personenkult der Kim-Familie stärken. Gleiches haben wir ja bei Stalin damals erlebt. Und diese Juche-Ideologie sagt, dass das koreanische Volk seinen großen Führer braucht. Das ist natürlich die erste und wichtigste Erklärung, um den Personenkult überhaupt aufrechtzuerhalten. Man braucht den starken Mann da oben. Denn nur so kann die Gesellschaft als ein einheitlicher ökonomischer Organismus bestehen und auftreten und handeln. Und alle müssen dem loyal hingegeben sein. Das Zweite, auch wenn man sich das betrachtet, eigentlich recht logisch, wenn man sich selbst eine Ideologie aufbaut, um einen Personenkult zu stärken. Die Nation muss die Interessen des Militärs an erste Stelle setzen. Das ist ja klar, das Militär soll den Personenkult aufrechterhalten gegen jegliche Ideen oder Strömungen, die sich da auftun gegen ihn. Im Oktober 2020 wurde dann die Arbeiterklasse noch hinzugetan, weil man gesehen hat, mittlerweile ist das Volk, die Großteil, so loyal, sage ich mal, in gewisser Weise so hingegeben, dass sie gesagt haben, okay, jetzt ist die Armee an starker Stelle und die Partei an zweiter Stelle. Und das Dritte, auch sehr Interessante, was ziemlich oben ist, dass sie letztendlich sagen, die Interessen von Nordkorea, die Interessen des großen Führers, sind nicht der kommunistischen Weltbewegung untergeordnet. Mit anderen Worten sagt diese Ideologie, okay, wir in Nordkorea bestimmen, was für uns richtig ist. Und wenn die anderen kommunistischen Weltbewegung sonst was sagt, was gut und richtig ist, wir bestimmen für uns, was richtig ist. Und damit sehen wir wirklich schon allein in dieser Ideologie einen Aufbau, einen gedanklichen Aufbau, einen praktischen Aufbau in der Gesellschaft, der einzig und allein dazu dient, dass die Kim-Familie oben ansteht und sagt, was ist. Und jeder, der ihnen loyal ist, wird dann hineingenommen in den engeren Kreis etc., wo es ihm dann entsprechend den Umständen, die es in Nordkorea gibt, gut ergeht. Wenn wir uns das angucken, was das jetzt bedeutet, das bedeutet für das Volk im Allgemeinen, nicht nur für die Christen, sondern für das Volk allgemein, dass man diese kommunistische Unterdrückung hat. Es ist so, dass das Land nach kommunistischer Verwaltungspraxis geführt wird, aber bestimmen tut nicht irgendein Komitee, sondern der Führer selbst, die Kim-Familie. Und somit sind natürlich Christen gefährlich, weil das kennen wir ja schon von dem Propheten Daniel, der in einem Land lebte mit Nebukadnezar, wo genau dieser gleiche Personenkult war und dieser Personenkult von Christen abgelehnt wird, weil sie sagen, es gibt nur einen Gott und nicht Kim Il-sung ist unser Gott oder Kim Il-jung ist unser Gott. Es gibt diese diktatorische Paranoia, das bedeutet also, die Autorität versucht, alles zu kontrollieren, hat eine Kontrollsucht. Und seit 1998 haben wir die Kim-Familie, die jetzt in dritter Generation dort agiert, und jeder muss diesen Herrscher verehren. Und er alleine kontrolliert alles. Ihm müssen alle Dinge vorgelegt werden. Er muss alles bestimmen und entscheiden. Und somit ist jeder, der ihn nicht als Gott verehrt, und jeder, der seine Anweisung nicht befolgt, ein Feind Nordkoreas. Und genau das wird den Kindern von kleinst an so gelehrt, dass die Kim-Familie, sie die Götter Nordkoreas sind. Und das hören sie von klein an, und von klein an folgen sie dem. Und trotzdem haben wir eine Zahl mutiger Christen in Nordkorea, die Gott begegnet sind, eigentlich jeder für sich, weil selbst als Familie kannst du deinen Kindern nicht von Jesus, von Gott berichten, weil die Lehrer in den Schulen die Kinder darauf trainieren, dass sie alles, was irgendwie gegen Kim gesagt wird, gegen die Kim-Familie gesagt wird, dass sie das berichten, weil ihnen beigebracht wird in der Familie, es ist falsch, gegen ihn vorzugehen. Und so können die Eltern selbst den Kindern nicht berichten, weil sie immer wieder in die Gefahr stehen, verraten zu werden. Und das passiert auch immer und immer wieder. Und trotzdem ist eine kleine Schar von Christen da, die mutig und stark sind, entsprechend den Umständen. Aber zu der aktuellen Situation möchte ich nach dem Film jetzt berichten. Ich möchte euch einen Film zeigen, damit ihr einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, Bilder seht und hört von dem, wie es in Nordkorea aussieht. Und natürlich kennen wir schon einiges, aber lasst euch durchaus von diesem Gefühl ergreifen, denn am Ende und heute in der Fürbitte, im Fürbittegebet, wollen wir dafür eintreten und wollen wir für unsere Geschwister dort vor Ort beten.